ARD Sounds.
Das hier ist Schattendeals, Putins Geiseln, Folge 2 von 5.
Ein an der Wand befestigtes Bett. Abgabe der Matratze am Morgen. Schreibmaterialien für eine Stunde am Tag. Und samstags ein Ei zum Frühstück.
Das hier schreibt Alexei Nawalny. Er ist der bekannteste Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nawalny ist der Mann, der vielen Menschen in Russland Hoffnung gibt, dass ein anderes Russland möglich ist. Ein demokratisches. Als Nawalny diese Zeilen schreibt, sitzt er seit ungefähr anderthalb Jahren im Gefängnis. Das hier sind Auszüge aus seinem Buch Patriot.
Jeder, der über die nötige Gefängniserfahrung verfügt, kann sich ausrechnen, wo ich mich momentan befinde. In einer Strafzelle, besser bekannt als Schizo, einer unheilvollen Abkürzung.
Schizo, das steht für Strafneuisolator. Das ist eine Isolationszelle.
Es ist der übliche Ort, um Gefangene zu quälen, zu foltern oder zu ermorden.
In einer Schizo-Zelle sind die Häftlinge den Wärtern ausgesetzt. Sie sitzen hier über Tage und Wochen völlig isoliert und können die meiste Zeit nichts anderes tun, als die Wand anzustarren.
Alles, was ihr über die Schrecken und faschistischen Verbrechen in unserem Haftsystem lest, ist wahr. Nur eine Sache möchte ich anmerken. Die Realität ist noch schlimmer.
Zur gleichen Zeit wie Alexei Nawalny sitzt auch ein Deutschrusse in diesem Straflager, Dieter Voronin. Er sitzt in einer Baracke nur ein paar Meter von Nawalnys Einzelzelle entfernt.
Er sah ganz krank aus. Er sah ganz schlecht aus. Man hatte Mitleid mit ihm gehabt, aber man konnte nichts machen.
Wirklich oft sieht er ihn aber nicht. Nawalny soll keinen Kontakt zu den anderen Häftlingen haben. Dieter sieht ihn nur, wenn er zu seinem Gerichtsprozess gebracht wird, über den Hof in einen speziellen Raum im Straflager.
Als er gebracht war, gab es 5 Signale, ganz laut, so Alarm, dass alle Leute, die im Lager sind, sollen in Gebäuden sein. Niemand sollte ihn sehen, er sollte niemanden sehen. Aber da meine Baracke ist hier, direkt gegenüber. Aus dem Fenster konnte ich ihn beobachten.
Was Dieter damals nicht weiß: Seine Freiheit und Zukunft hängen von genau diesem Mann ab, den er da durchs Fenster sieht. Von Alexei Nawalny. Ich bin Franka Hennes und das ist 11KM Stories. Staffel 4: Schattendeals, Putins Geiseln. Folge 2: Verhandlungsmasse. Wir treffen Dieter Voronin im Januar 2025 in Berlin. Er kommt mit einem Taxi an, nimmt beim Aussteigen seine Kopfhörer ab.
Also geht es nur so, ich dachte, ihr nehmt auch Video oder sowas. Also, ach, Gott sei Dank. Ne? Ja. Gott sei Dank. Ich sehe nicht so gut fürs Fernseher. Also, die sind doch alle so.
Wir setzen uns in einen Raum im ARD-Hauptstadtstudio. Dort erzählt uns Dieter Voronin seine Geschichte. Und eine Info vorab. In dieser Folge gibt es Situationen, die Dieter uns aus seinen Erinnerungen geschildert hat. Einen großen Teil davon können wir durch unsere Recherchen nachprüfen. Aber es gibt eben auch Details, die wir nur aus seinen Erinnerungen kennen. Dieter ist in Russland geboren. Als Teenager ist er mit seiner Familie nach Deutschland gekommen, hat Politikwissenschaften studiert und seine ursprüngliche Heimat, Russland, zu seinem Beruf gemacht.
Ich hatte ein Beratungsunternehmen. Wir hatten Aufträge gehabt von verschiedenen europäischen Unternehmen, Finanzinstitutionen. Wir lagen in Volkswirtschaft Russlands, also in politischen Landschaft Russlands zu forschen.
Dieter erklärt uns, dass er europäische Firmen berät, die Geschäfte in Russland machen wollen. Er berichtet ihnen über die Lage vor Ort. Und dafür braucht Dieter Infos. Deswegen ist er einmal im Monat in Russland. So auch Anfang 2021. Es ist der 14. Februar, abends in Moskau.
Naja, ich war in einem Restaurant mit den Kumpeln. Wir haben dort gegessen. Ich habe ein Jahr die nicht gesehen aufgrund der Pandemie.
Dieter sagt, sie feiern bis in die Nacht.
Und dann kam ich zu meinem Hotelzimmer. Ja, und ich glaube, ich war maximal 5 Minuten in meinem Apartment.
Er ist im Badezimmer und packt seine Sachen. Am nächsten Morgen geht sein Flieger zurück nach Berlin. Aber dann öffnet sich auf einmal die Tür.
Ich dachte zuerst, dass wahrscheinlich irgendeine Putzfrau dort im Hotel, was weiß ich, entschieden hat, nachts wahrscheinlich was zu putzen oder keine Ahnung, was los ist.
Aber da kommt niemand zum Putzen.
Und dann, als ich mich gedreht habe, also ich habe gesehen, die Leute, also da stand ganz so ganz große Buchstaben, so FSB.
FSB steht auf den Kappen der Männer. Der russische Inlandsgeheimdienst.
Also es waren, glaube ich, 5 Leute. Sie haben unglaublich höflich gesprochen. Also es war alles so zivil, kann man so sagen. Also ohne Waffen, ohne nichts.
Die FSB-Beamten erklären Dieter, dass er verhaftet ist. Sie bringen ihn in einen Transporter.
Ich habe gefragt, wieso ich verhaftet bin, wo fahren wir hin und so weiter. Ob ich anrufen kann und sagen, dass ich verhaftet bin, weil die Leute haben auf mich gewartet in Berlin.
Über 14 Stunden wird Dieter verhört. So erzählt er uns das. Dann liest er zum ersten Mal, wer für seine Anklage zuständig ist. Es ist die Abteilung vom FSB für Spionage und Hochverrat. Dieter glaubt,
die haben 100% Quote. Allen, die verhaftet sind, sind angeklagt. Also freigesprochen wird man nie dort. Ja?
Dann wird ihm seine genaue Anklage vorgelegt.
Die haben mir ein Papier gegeben, auf dem stand meine Anklage, dass ich Gefahr für Sicherheit Russlands gemacht habe und ja, dass ich für Staatsverrat angeklagt bin.
Staatsverrat. Paragraph 275. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist derselbe Paragraph, unter dem auch Kevin aus Folge 1 angeklagt wurde. Ein Gummiparagraph, der breit ausgelegt werden kann, oft mit erfundenen Beweisen. Dieter erzählt zum Beispiel, dass ihm vorgeworfen wird, geheime Informationen an einen Schweizer Think Tank weitergegeben zu haben. Und dann im Verhör googeln die Leute vom FSB erstmal, welcher Think Tank das sein könnte, sagt Dieter.
Welche gibt es in Zürich? Ich habe gesagt, es gibt mehrere. Okay, da es keine Rolle spielt, weil das ist Hauptsache im Ausland. Wir haben einfach im Internet eingetippt, da stand also Universität Zürich, dann machen wir Universität Zürich.
Der erste Treffer ist die Uni Zürich. An sie soll Dieter also Informationen weitergegeben haben. Er selbst war nie dort. So erzählt er es uns. Akten, die das bestätigen, haben wir nicht. Dieters Prozess war geheim. Aber er ist sich sicher, dass er wegen seiner Arbeit angeklagt wurde.
Die Methoden, die ich angewendet habe bei der Arbeit, scheinen nach BND.
BND, Bundesnachrichtendienst. Dieter soll also ein deutscher Spion sein. Er wird ins Gefängnis gebracht und weiter verhört. Seine Familie erfährt davon nichts. Er hätte ja eigentlich zurück nach Berlin fliegen sollen, ist aber nie angekommen. Also suchen sie ihn.
Die haben die Polizei angefragt in Moskau. Die wussten, in welchem Hotel ich war. Waren beim Hotel, haben dort nachgefragt.
Aber niemand sagt ihnen was. Über 5 Tage weiß Dieters Familie nicht, wo er steckt. Dieter sagt, dass das System hat. Das System vom FSB.
Die haben so versucht, Druck auszuüben. Also niemand weiß, wo du bist. Mit dir kann alles passieren. Ja, sogar ist es Moskau. Hier kann alles passieren.
Ich hätte nicht gedacht, dass Dieter bei dem Thema so viel lachen würde. Aber es ist anscheinend seine Art, damit umzugehen.
Also ich habe so einen Weg gewählt, es alles irgendwie lustig zu finden. Darüber zu lachen, alles auszulachen. Also es hat mir geholfen, habe ich zu sagen.
Dieter verbringt die erste Zeit nach seiner Verhaftung in einem Untersuchungsgefängnis in Moskau, in Lefortowo. Das war schon zu Sowjetzeiten für die harten Haftbedingungen bekannt. Heute wird berichtet, dass der Geheimdienst FSB die Kontrolle über das Gefängnis hat. Häftlinge werden in Lefortowo häufig isoliert, voneinander und von der Außenwelt. Dieter erzählt uns, dass er immer wieder in Einzelhaft sitzt, teilweise über Monate.
Man ist allein auch draußen, man ist allein ins Zimmer, man ist gerade allein.
Aber es gibt einen Weg, wie Dieter Kontakt mit anderen halten kann, sogar in Einzelhaft. Und das geht über Briefe.
Ich glaube, das ist die einzige Sache, wo man Unterstützung bekommt. Also das sind die Briefe, dass man dich nicht vergessen hat.
Dieter hat Familie und ein paar Freunde in Moskau, die ihm schreiben und Pakete schicken. Viel zurückschreiben kann er aber nicht.
Ich sitze immer im gleichen Zimmer, ich gehe nirgendwo hin. Ich kann nur das wiederholen, was ich schon geschrieben habe. Aber wirklich ist es, wenn man dort ist, das ist unglaublich wichtig, einfach zu lesen, was draußen ist.
Und Dieter in seiner Zelle will alles wissen.
Man ist zu Urlaub gefahren, dann schreib bitte, wie es im Urlaub war. Man ist zur Kneipe gegangen, dann schreib bitte, was du dort getrunken hast, wie du dort gequatscht hast, warum du dort gequatscht hast, worüber und so weiter. Das ist alles interessant. Das ist alles eine Unterstützung.
Er sitzt mehr als 2 Jahre in Untersuchungshaft. Dann im März 2023 wird er verurteilt.
Als ich 13,3 Jahre gehört habe, ich habe gelacht. Es blieb nichts anderes. Meine Anwältin hat gefragt, wieso lache ich? Was soll ich sonst machen? Ich habe einfach gelacht.
Dieter soll seine Strafe jetzt in einem Lager absitzen. Es ist das Straflager vom Anfang dieser Folge, wo auch Alexej Nawalny sitzt. Ende März 2023, knapp 3 Wochen nachdem Dieter verurteilt wurde, wird noch jemand in Russland verhaftet. Aber dieser Fall ist anders. Im Gegensatz zu Dieter macht diese Verhaftung weltweit Schlagzeilen.
In Russland ist der US-Journalist Evan Gershkovich wegen Spionageverdachts festgenommen worden.
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat die Festnahme eines Reporters des Wall Street Journal in Jekaterinburg bestätigt.
Sollte der Reporter verurteilt werden, drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.
Ein US-amerikanischer Journalist wird verhaftet, Evan Gershkovich. Er ist Korrespondent für das Wall Street Journal, 31 Jahre alt. Ihm wird vorgeworfen, versucht zu haben, an geheime Informationen zu kommen. Er soll also auch ein Spion sein. Es gibt ein Video kurz nach seiner Verhaftung aus dem Gerichtssaal. Gershkovich steht in einem Glaskasten, wo Angeklagte in russischen Gerichten häufig drinstehen müssen. Er läuft hin und her, schaut abwechselnd ins Leere und auf den Boden und presst seine Lippen zusammen. Er schluckt. Die Anschuldigung kann eine lange Haftstrafe für ihn bedeuten. Über die Verhaftung wird nicht nur mehr berichtet als bei Dieter. Es kommt noch etwas dazu. Der Fall Evan Gershkovich wird dafür sorgen, dass auf höchster Ebene verhandelt wird. Von Regierung zu Regierung. Um herauszufinden, was genau passiert ist, vereinbaren wir ein Interview mit dem Mann, der damals als einer der ersten versucht hat, Evan Gershkovich aus dem Gefängnis zu holen. Er heißt Roger Carstens. Meine Kolleginnen Chiara Dombeck und Julia Würoth telefonieren mit ihm. Da sitzt er im ARD-Studio in Washington.
Hi, I'm Chiara.
Hello. Pleasure to meet you.
Yeah, me too. Did everything go well?
Roger Carstens arbeitet damals für die US-Regierung. Er ist dafür zuständig, US-Bürger freizubekommen, die zu Unrecht im Ausland im Gefängnis sitzen. Wrongful Detention nennt man das in den USA. So wie auch Evan Gershkovich.
You know, he was a journalist. He was credentialed in Russia. We felt he was taking wrongly.
Hier beginnt jetzt eine andere Geschichte. Eine, die vor allem von Diplomaten, Geheimdienstlern und Regierungschefs handelt. Sie arbeiten an etwas, das ihr euch so fragil vorstellen könnt wie ein Kartenhaus. Viele unterschiedliche Elemente, die aufeinander aufbauen. Alle sind wichtig. Eine falsche Bewegung und es bricht in sich zusammen. Die Leute, die dieses Kartenhaus aufbauen, müssen schnell sein. So sagt das Roger Carstens.
I'm of the opinion that every day counts, because every day that a prisoner is behind bars, they could be knifed by another prisoner, they could die of tuberculosis, they could catch, you know, some sort of other disease.
Was Roger Carstens hier meint, jeder Tag im Gefängnis kann gefährlich sein. Evan Gershkovich muss raus, so schnell es geht. Im Gegensatz zu vielen anderen, mit denen wir gesprochen haben, redet Roger Carstens ziemlich offen darüber, was damals passiert ist. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass er heute nicht mehr im Amt ist. In den USA ist es generell sehr wichtig, Menschen zurückzuholen, die im Ausland festgehalten werden. Menschen, die als wrongfully detained eingestuft werden. Joe Biden nennt das sogar ein heiliges Versprechen. Dazu kommt, Evan Gershkovich ist Journalist, Korrespondent für eine der größten Zeitungen der USA und der Welt. Und die US-Regierung weiß, sie können Evan Gershkovich frei bekommen, wenn er gegen jemanden ausgetauscht wird. Gegen jemanden, den Russland zurückhaben will.
You're in the business to an extent of weighing the cost of people on swaps, when in reality, as a democracy, your country and my country, every life matters. Every life is valuable.
Roger Carstens spricht von einem Business. Einem Business, bei dem über Menschen verhandelt wird. Ein Leben gegen ein anderes. Wen kriege ich für wen frei? Aber in diesem Business sind die USA gerade nicht gut aufgestellt. Sie haben niemanden, den Russland gerne zurückhaben will.
It really came down to they wanted prisoners of value, preferably ones from the FSB, and we did not have any of those.
Die USA wissen aber, dass Russland jemand Bestimmten haben will. Jemanden, der in einem anderen Land im Gefängnis sitzt. In Deutschland. Weil er auf offener Straße jemanden erschossen hat. Im Auftrag Russlands. Den Tiergartenmörder. Wenn das Kartenhaus, an dem Roger Carstens da gerade baut, halten soll, müsste Deutschland einen verurteilten Mörder freilassen.
And at that point we had to think about what would make this palatable to the German government.
Wie könnte man Deutschland so etwas schmackhaft machen?
What would allow them to make that decision to do something so horrible as to release a convicted murderer from their own prisons?
Wir treffen jemanden, der schon mal darüber verhandelt hat, wie man Menschen aus dem russischen Gefängnis frei bekommen kann. Damals war er der sicherheitspolitische Berater von Angela Merkel. Er kann uns also vielleicht sagen, wie die USA überhaupt diese Frage stellen können, ob Deutschland einen Mörder freilässt. Es ist Christoph Heusgen. Er war als Diplomat in Paris, Brüssel und bei den Vereinten Nationen in New York. Und hat bis 2025 die Münchner Sicherheitskonferenz geleitet.
Jemand, der so einen kaltblütigen Mord begeht, der hier in Deutschland festsitzt, seine Strafe abbüßt, der Überlegung, dass der jetzt wieder frei rumläuft, das ist schon etwas, wo viele sagen, also das geht überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht in einem Rechtsstaat wie Deutschland.
Christoph Heusgen hat auch schon darüber verhandelt, wie man jemanden aus einem russischen Gefängnis frei bekommen könnte. Damals in seiner Zeit bei Angela Merkel. Er ist extrem gut vernetzt und kennt Leute, die für solche Gespräche wichtig sind.
Man muss Kontakte haben. Nun bin ich Rheinländer und als Rheinländer fällt das einem nicht so schwer.
Nach der Verhaftung von Evan Gershkovich, dem Journalisten, meldet sich einer dieser Kontakte bei Christoph Heusgen. Es ist ein ehemaliger US-amerikanischer Diplomat. Er wurde aber nicht von der Regierung beauftragt, sondern vom Umfeld von Evan Gershkovich. Denn auch seine Kollegen und seine Familie wissen mittlerweile, wie wichtig Deutschland sein könnte, um ihn freizubekommen.
Und hat mich dann gefragt, also sag mal, Christoph, was würdest du denn machen, um so einen Deal hinzubekommen? Mit wem muss man reden?
so einen Deal, den Tiergartenmörder freilassen, im Tausch gegen Evan Gershkovich.
Ich kannte natürlich den Gershkovich-Fall, aber dass sie dafür dachten, sie kriegen jetzt diesen für uns mit einem der schlimmsten politischen Verbrecher, den es in Deutschland gab, den freizubekommen, dachte ich, da gehört was zu.
Das, was sich in den USA einige wünschen, wird also nicht einfach. Sie fragen sich, mit wem sie sprechen müssen, um überhaupt diese Frage zu stellen. Könntet ihr euch so einen Deal, so einen Austausch überhaupt vorstellen?
Da habe ich ihm ganz klar gesagt, das muss ganz oben aufgehängt werden.
Das heißt, oben in der deutschen Bundesregierung.
Und dann habe ich ihm ein bisschen die Machtkonstellation, so wie ich sie gesehen habe, von Bundeskanzler Scholz geschildert und wer welche Rolle hat und mit wem man dann reden sollte.
Im April 2023 treffen sich die Außenminister der G7 in Japan. Hier geht's um den Krieg in der Ukraine und um andere Konflikte auf der Welt. Am Rande der offiziellen Gespräche wird Annalena Baerbock dann von ihrem amerikanischen Kollegen angesprochen. So berichten das verschiedene Medien. Er fragt, ob Deutschland sich vorstellen könnte, Teil eines Deals zu sein, bei dem der Tiergartenmörder ausgetauscht wird.
Very quickly, after pulling the layers off the onion, it became clear that she was against it, very strongly against it.
Annalena Baerbock ist dagegen. Das wird schnell klar, erzählt uns Roger Carstens.
And I think the American government was reticent to try to push past that.
Damit haben die USA ein Problem. Sie wollen diesen Austausch und dafür brauchen sie Deutschland. Aber ihr erster Vorstoß bei Baerbock hat nicht geklappt. Sie überlegen, es nochmal zu probieren. Ganz oben.
You know, you have someone that's that high up in the government saying that they're firmly against it. Is that something that we want to jump ahead and go talk to Chancellor Scholz about and make our case?
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die USA bei der deutschen Regierung anfragen, könntet ihr euch vorstellen, den Tiergartenmörder freizulassen? Auch damals ging es darum, jemanden aus russischer Haft dafür freizubekommen. Eine amerikanische Basketballerin und auch einen ehemaligen US-Marinesoldat. Damals war die Antwort aus Deutschland klar: Nein. Aber wie ist es jetzt?
Aber es gab eben auch Einzelne, die gesagt haben, nein, das ist nicht richtig.
Wolfgang Schmidt ist damals Kanzleramtsminister, rechte Hand von Olaf Scholz. Er ist derjenige, der die Stimmung in der Bundesregierung einschätzen soll, also wer dafür ist und wer dagegen. Annalena Baerbock ist angeblich klar dagegen, den Tiergartenmörder auszutauschen. Gerne hätten wir direkt mit ihr darüber gesprochen, aber aus ihrem Büro hieß es, dass sie an einem Interview für diesen Podcast nicht teilnehmen kann. Grundsätzlich ist die Haltung aber nachvollziehbar. Mit Putin, der einen Krieg in Europa gestartet hat, verhandelt man nicht einfach so.
Dann ist natürlich auch immer die Frage, für wen wäre man möglicherweise bereit, von diesem hehren Grundsatz, man verhandelt nicht mit Terroristen, abzuweichen.
Und da kommt noch etwas dazu. Wenn Deutschland diesen Deal eingeht, könnte das ein Signal an Putin senden?
Da stellen sich ja ganz viele große Fragen, was die Erpressbarkeit von Staaten anbelangt. Auch die Frage, würde jetzt jemand wie der russische Diktator Putin das dann zur Methode machen?
Erpressbarkeit. Was Schmidt hier meint, ist die Sorge, dass andere Länder anfangen könnten, Menschen als Tauschmaterial festzunehmen, um mit ihnen ein Druckmittel zu haben, damit sie ihre eigenen Bürger freibekommen. Auf der anderen Seite steht das, was dem Journalisten Evan Gershkovich droht, wenn er nicht freikommt. Bis zu 20 Jahre Haft in einem russischen Straflager.
Als klar war, dass wir einen der Schlüssel in der Hand halten würden oder im Gefängnis haben würden, war mir klar, dass das ein Thema ist, mit dem wir uns intensiver werden beschäftigen müssen.
Innerhalb der Bundesregierung wird dieses Thema jetzt besprochen. Olaf Scholz redet mit den Ministerinnen und Ministern. Wie sehen Sie die Lage? gibt es eine Möglichkeit, trotz aller Bedenken, offizielle Gespräche mit den USA zu starten? Das wäre nämlich die Voraussetzung, um den Deal voranzutreiben.
Es ist natürlich schon auch eine Entscheidung, wenn ein Bundeskanzler sagt, ich möchte das jetzt aber. Da muss man sich als Ministerin oder Minister schon sehr gut überlegen, ob man dann sagt nein. Und gleichzeitig ist aber auch ein Bundeskanzler in der Situation, dass er ja nicht in so einer Regierung agieren kann, indem er ständig Ministerinnen oder Minister mitteilt, was sie zu machen haben.
Klar, der Bundeskanzler kann nur schwer eine Entscheidung gegen alle durchdrücken.
Und deswegen ist es so ein Diskussionsprozess.
Es gibt unterschiedliche Positionen in der Regierung. Es wird gesprochen, diskutiert, abgewogen. Könnten wir uns darauf einlassen? Und falls ja, was bekommen wir dafür? Beziehungsweise, wen bekommen wir dafür? Es ist noch immer April 2023. Während die Bundesregierung diskutiert, sitzt Roger Carstens in einem Restaurant in Georgetown. Das ist ein Stadtteil von Washington D.C. mit kleinen Townhouses, vielen Restaurants, nur ein paar Kilometer vom Weißen Haus entfernt. Carstens trifft sich mit einem Kollegen und einem Journalisten, der sich gut mit Russland auskennt.
Sitting down at this restaurant, far enough away to where people weren't listening in, and plus, the noise of the restaurant, people moving around, glasses being moved, silverware being clanked. We were able to talk in low voices and, as we say, spitball what might and what might not work.
Sie sitzen etwas abgeschirmt von den anderen Gästen. Das Klirren von Geschirr und Gläsern und der Trubel im Restaurant übertönt ihr Gespräch. Sie überlegen, was funktionieren kann und was nicht.
All three of us huddled very closely around a napkin, drawing these little names here and these arrows about who might go where for what and who might convince who to do what.
Sie sitzen dicht an dicht, werfen Namen hin und her und schreiben sie auf eine Serviette. Ein Leben gegen ein anderes. Wer könnte gegen wen eingetauscht werden? Welcher Mensch ist wie viel wert?
To see if we could get that the mathematics right, the geometry of a possible swap to look like something that both the US and the Russians would agree to.
Carstens spricht von der Geometrie des Deals. Wie könnten sich die USA und Russland einigen?
And frankly, something that the Germans would accept.
Und es geht darum, was Deutschland bekommen müsste, um sich auf den Deal einzulassen. Etwas, das groß und wichtig genug ist. Dann fällt ein Name.
And in that little matrix, at a certain point we put Navalny.
Alexei Navalny, der bekannteste Gegner von Wladimir Putin.
Because we felt like Navalny being added to the list would allow the Germans to be able to consider putting Krasikov on the table as a first swap.
Carstens glaubt, Navalny freizubekommen könnte bei der Bundesregierung ziehen. So sehr, dass sie vielleicht sogar einen Mörder aus der Haft entlassen würden. In Deutschland ist Navalny nämlich ziemlich bekannt. 2020 wurde er in Russland vergiftet mit dem Nervenkampfstoff Novichok. Er hat nur knapp überlebt. Navalny wurde in Berlin behandelt und ist danach erstmal in Deutschland geblieben. Angela Merkel, die damals noch Bundeskanzlerin war, und auch ihr damaliger Vize Olaf Scholz haben ihn besucht. Als es ihm besser ging, ist Navalny dann aber zurück nach Russland geflogen. Dahin zurück, wo er vergiftet wurde. Auch das war ein großes Thema in Deutschland. Genau wie seine Verhaftung, noch am Flughafen in Moskau.
Kurz nach seiner Rückkehr nach Russland ist der Kreml-Kritiker Navalny festgenommen worden.
Letzter Kuss vor der Festnahme. Alexei Navalny verabschiedet sich von seiner Frau, bevor er abgeführt wird.
Er nimmt in Kauf, dass ihm dort Haft droht oder sogar ein neuer Mordanschlag.
Und Navalny kommt sofort in Haft, dann in ein Straflager. Sein Gesundheitszustand wird immer schlechter. Er geht damals in den Hungerstreik, damit er besser medizinisch versorgt wird. Es geht so weit, dass seine Ärzte befürchten, er könnte jeden Moment sterben. Und das weiß auch der damalige Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt in Berlin.
Es ist eigentlich ziemlich viele Preise der Welt wert, jemanden wie Alexei Navalny aus den Klauen von Putin zu befreien.
Also, die USA wollen was, Russland will was und Deutschland hat die entscheidende Karte dafür. Und Deutschland könnte mit Nawalny eventuell jemanden zurückbekommen, der für die Bundesregierung sehr wichtig ist. Trotzdem, die Gegenargumente bleiben. Es wäre ein Deal mit Putin. Und machen wir uns erpressbar? Die Bundesregierung diskutiert jetzt aber immer konkreter, können wir das machen? Und wenn ja, wie? Alexej Nawalny sitzt ja im selben Straflager wie Dieter, der Deutschrusse vom Anfang dieser Folge. Was ist mit ihm? Interessiert sich die Bundesregierung nicht für ihre eigenen Bürger?
Ich habe immer gedacht, um wieder freizukommen. Immer jeden Tag, egal wo ich war, im Untersuchungsgefängnis oder im Lager.
Dieter sagt, die Lagerverwaltung behandelt ihn irgendwie anders als andere Gefangene.
Ich war ein großes Problem für Verwaltung. Ja, die hatten immer Angst, dass irgendwas mit mir passiert, dann werden die Verantwortung haben, müssen die, was weiß ich, eine Erklärung geben und so weiter und so fort.
Vielleicht, weil Dieter der Erste in diesem Straflager ist, dem Hochverrat vorgeworfen wird. Das erzählt er zumindest.
Ich war so eine Person, über den man gesprochen hat. Das heißt, es war relativ problematisch, mit mir was zu machen, genauso wie mit Nawalny.
Dieter hat den Eindruck, dass er kein normaler Häftling ist. Aber was heißt das genau und wie wichtig ist er für die Bundesregierung? Roger Carstens, unserem Geiselbeauftragten aus den USA, gehen die Verhandlungen damals nicht schnell genug. Er will den US-amerikanischen Journalisten Gershkovich aus dem Gefängnis holen, so schnell es geht. Im November 2023 fliegt er nach Tel Aviv. Er will dort jemanden treffen, der einen engen Draht zu Putin hat. Einen russischen Oligarchen. Roman Abramowitsch. Er könnte einer dieser Mittelsmänner sein, die Nachrichten an die Leute weitergeben, die am Ende entscheiden.
To get his take on how that might look and whether that might be doable.
What was the response you got from Abramowitsch?
Roger Carstens will Abramowitsch eine Frage stellen, die vorher nur im Hintergrund besprochen wurde. Könnte Alexej Nawalny bei einem Austausch freikommen?
He was very kind to agree to meet me and talk about this. So it's, you know, some of the things I probably should, you know, leave between us.
Mehr will er uns nicht darüber erzählen. Top secret. Aber Journalisten des Wall Street Journal haben über dieses Treffen berichtet.
I mean, it's funny. It's been reported so widely. It's hard to not say that it happened, because you know the meeting happened.
Roger Carstens bestätigt uns zumindest, dass das Treffen stattgefunden hat. Angeblich hatte sogar die US-Regierung etwas dagegen, dass er sich mit diesem Oligarchen trifft und damit vorprescht, um die Nawalny-Frage zu stellen. Denn hier ist Roger Carstens in Eigenregie vorgezogen, ohne das vorher in Washington abzuklären. Dann, im Februar 2024, kommt der russische Präsident Wladimir Putin ins Spiel. Er redet öffentlich über das, worüber Deutschland und die USA seit Monaten nur im Geheimen sprechen.
And here it is. Mr. President, thank you. I just gotta ask you one last question, and that's about someone who's very famous in the United States, probably not here. Evan Gershkovitz, who's the Wall Street Journal reporter, he's 32, and he's been in prison for almost a year. This is a huge story in the United States, and I just want to ask you directly, without getting into the details of it or your version of what happened, if as a sign of your decency, you would be willing to release him to us and we'll bring him back to the United States.
In einem Interview für den YouTube-Kanal von Tucker Carlson, einem ultrakonservativen US-Journalisten, sagt Putin das erste Mal öffentlich, für wen er bereit wäre, Evan Gershkovich auszutauschen.
Нашелся патриот, который ликвидировал в одной из европейских столиц.
Er nennt diese Person einen russischen Patrioten. Der würde eine Strafe verbüßen, weil er aus patriotischen Gefühlen einen Verbrecher beseitigt habe. In einer europäischen Hauptstadt. Putin nennt den Namen dieser Person nicht. Aber es ist klar, wen er hier meint. Den Tiergartenmörder. Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister, hat dieses Interview auch gesehen.
Die Signale, die wir ja wahrgenommen hatten, dass Putin den Tiergartenmörder unbedingt haben will, die waren richtig.
Zur gleichen Zeit, Anfang Februar 2024, werden auch die Gespräche zwischen den USA und Deutschland konkreter. Es wird auf der obersten politischen Ebene gesprochen. Olaf Scholz und Joe Biden treffen sich in Washington. Bundeskanzler und US-Präsident. Eigentlich treffen sie sich, um über die Unterstützung für die Ukraine zu sprechen. Aber dann geht es auch um den möglichen Austausch. Und Joe Biden hat eine Bitte an Scholz.
Wenn der US-amerikanische Präsident den Bundeskanzler bittet, dass der Tiergartenmörder freigelassen wird, dann ist das ein Argument, das auch in den Diskussionen in der Bundesregierung eine Rolle spielt.
Was Wolfgang Schmidt hier andeutet, wenn der US-Präsident fragt, dann sagt man eigentlich nicht nein.
Wir sollten zusehen, dass wir diesen Lockstep, wie wir das immer genannt haben, also diesen Gleichschritt mit den USA beibehalten.
Klar, die USA sind für Deutschland ein sehr wichtiger Partner. Aber in der Bundesregierung gibt es ja auch Leute, die gegen die Freilassung des Tiergartenmörders sind. Was ist mit deren Argumenten?
Dann kann das dann vielleicht diese vage Abwägung zwischen nicht mit Terroristen oder auch Staatsterroristen zu verhandeln versus Leute befreien, Menschenrechtsaktivisten befreien, dann in Richtung Befreien verändern.
So ist also der Stand damals, Anfang Februar 2024. Es gibt Gespräche zwischen Deutschland und den USA. Und zwischen den beiden Regierungschefs Olaf Scholz und Joe Biden. Deutschland zeigt sich inzwischen offener, was den Tiergartenmörder angeht. Für Deutschland und die USA scheint dieser Deal jetzt machbar. Aber nur in der Theorie. Praktisch ist noch nicht viel passiert. Es wurde immer nur inoffiziell gesprochen. Und ohne Putin. Falls ihr euch jetzt fragt, wann eigentlich Dieter ins Spiel kommt, der mit Nawalny im Straflager sitzt, und Kevin, der Schüler aus der ersten Folge, der auch im russischen Gefängnis sitzt. Die beiden spielen in den geheimen Gesprächen bisher keine Rolle. Aber die USA und Deutschland sind bereit für den nächsten Schritt. Sie wollen über diesen Austausch im Detail verhandeln. Immer noch geheim natürlich, aber sehr viel konkreter als bisher. Das könnte ein paar Tage später, Mitte Februar 2024, in München passieren.
Es war im Prinzip klar, also mir jedenfalls war klar, dass das passieren würde.
Was Wolfgang Schmidt noch nicht weiß, das Kartenhaus, das sie über die letzten Monate mühsam aufgebaut haben, wird einstürzen. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp. 2024, während des Gefangenenaustauschs, war noch Joe Biden US-Präsident. Mittlerweile ist Donald Trump wieder im Oval Office und vieles hat sich verändert. Wenn Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni nach Hause kommt, hat er häufig noch viele Fragen. Und die klärt er dann mit seiner Frau, der US-Amerikanerin Jiffer Bourguignon. Was passiert da gerade unter Donald Trump in ihrer zweiten Heimat? Im NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden, spricht das Ehepaar einmal pro Woche über das, was ihre Freunde und Familie in den USA bewegt. Hört gerne mal rein, zum Beispiel in der neuen ARD Sounds App. Das war Schattendeals, Putins Geiseln, für 11KM Stories. Folge 2, Verhandlungsmasse. 11KM Stories findet ihr in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Hat euch der Podcast gefallen? Dann empfehlt uns gerne weiter und hinterlasst eine Bewertung oder einen Kommentar. Das hilft anderen Menschen, unseren Podcast zu finden. Und wenn ihr die nächste Staffel nicht verpassen wollt, dann schaut nach, ob ihr den Podcast schon abonniert habt. Autorin dieser Folge bin ich, Franka Hennes. Redaktion: Birgit Frank und Till Ottlitz. Redaktion 11KM Stories, Jasmin Klofter. Regie, Ron Schickler. Produktion, Viktor Völzner-Werisch. Sounddesign, Martha Bahr. Projektmanagement, Florian Nöbauer. Distribution, Kerstin Ammermann, Nils Kinkel, Pola Natusius und Doris Fenske. Schattendeals, Putins Geiseln ist ein Podcast von Chiara Dombeck, Laura Höring, Lukas Kram, Julia Würoth und mir, Franka Hennes. Eine Produktion des BR Story Teams für 11KM Stories. 11KM Stories liegt in der redaktionellen Verantwortung des NDR.